Deutschlandfunk Kultur Interview.
Eigentlich kann es jeder und jede wissen, die Zeit, die wir noch haben, um den Klimakollaps zu stoppen, die ist sehr begrenzt. Es müsste viel mehr und das viel schneller geschehen, damit wir endlich aufhören, unsere eigenen Lebensgrundlagen zu vernichten. In Mannheim am Schauspielhaus, da wird heute Abend ein Stück aufgeführt, 2027, die Zeit, die bleibt, heißt es, von Gernot Grünewald und Ensemble. Und deshalb haben wir uns jetzt mit dem Regisseur verabredet, um auch zu fragen, wie er die Klimakrise auf die Bühne bringt und was er bewirken will. Herr Grünewald, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schon der Titel Ihres Stücks ist ja programmatisch. Sie inszenieren das scheinbar unauflösbare Problem der nahenden Klimakatastrophe, die wir alle irgendwie aufhalten müssen, aber viel zu wenig dafür tun. Und dabei stehen nicht nur Schauspielerinnen auf der Bühne, sondern auch Bürgerinnen und Jugendliche aus Mannheim. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben versucht, mit 17 Mannheimerinnen und Mannheimern und 4 Schauspielerinnen und Schauspielern Projekt zu erarbeiten, was sich genau mit dieser Frage auseinandersetzt, inwieweit sind wir verantwortlich, inwiefern ist unser Nichthandeln eigentlich elementarer Anteil dieser Krise und was können wir selbst tun, möglicherweise, um ins Handeln zu kommen.
Sind denn die beteiligten Nicht-Schauspielerinnen ganz gewöhnliche Durchschnittsbürger, die sie im normalen Leben gefunden haben oder besonders in der Klimafrage engagiert? Wie haben Sie die gefunden?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben sozusagen Menschen von 13 bis, ich glaube, 74 Jahren auf der Bühne, die zum Teil bei Fridays for Future aktiv sind, die Jüngeren, die zum Teil als Friedensaktivisten, in dem Fall schon lange aktiv sind, sich engagieren. Andere Menschen, die sich einfach nur interessieren fürs Thema und Lust haben, darüber Theater zu machen, im Sinne sich einbringen in eine Diskussion und das auf eine künstlerische Art und Weise zu versuchen.
Sie inszenieren ja im Grunde einen Widerspruch, nämlich den Widerspruch zwischen unserem unzureichenden Handeln und dem Wissen darum, dass wir eigentlich viel radikalere Schritte gehen müssten. Warum wir uns so verhalten? Geben Sie da Antworten auf der Bühne?
Denn die Antwort ist sozusagen, dass die große Frage ist, warum passiert das nicht? Warum? Wir haben immer ein Bild gehabt von einem eigentlich einen Helden, der auf seine Katastrophe zuläuft und das sehenden Auges eigentlich tut. Und diese Katastrophe kommt immer näher, der kommt aber irgendwie nicht weg. Und die elementare Frage ist natürlich, wie kann das sein? Also was sind psychologische Mechanismen, dass wir das eben nicht tun und nicht reagieren? Und darauf Antworten zu geben, ist nicht leicht, weil da gibt es natürlich sehr viele psychologische Mechanismen und Antworten, die es so gibt und auch in der Wissenschaft. Es gibt aber auch mutmachende Antworten. Es gibt zum Beispiel die Antwort, dass 25% in einer Gruppe ausreichen, um die Gruppe zu verändern in ihrer Meinung, dass es soziale Kipppunkte gibt, genauso wie es Kipppunkte beim Klima gibt und dass, wenn solche sozialen Kipppunkte passieren, manchmal sogar ohne politische Entscheidungen quasi aus einer Gesamtgesellschaft heraus, aus einem Bewusstsein heraus, Dinge sich transformieren und dann scheinbar das Unmögliche doch möglich erscheint.
Das heißt, was müsste jetzt passieren? Hört man darüber was bei Ihnen auf der Bühne im Stück?
Ja, ich glaube ganz, das hört man schon. Ich glaube ganz persönlich, dass passieren müsste. Es gibt einen ganz schönen Satz von Jonathan Safran Foer, der sagt, eigentlich wir wissen es, aber wir glauben nicht. Und dieses Nicht-Glauben in der Tiefe, weil wenn wir wirklich glauben würden, dann müssten wir elementar handeln. Und da wir es aber nicht tun, scheint das Paradox zu sein, dass wir trotz allem Wissen als verstandesmäßig begabte Wesen eben trotzdem aus dem Nicht-Glauben nicht handeln. Und die Frage ist, wie kann man sozusagen an diesem, es wirklich zu glauben, dass da etwas droht und naht, was elementar in uns, in unseren Grundfesten und auch in unserer Existenz erschüttern kann, wie kann man das wecken? Und das versucht natürlich der Abend dann gleichzeitig zu tun, indem er mahnt, auch Dinge dystopisch teilweise formt, aber auch Utopien setzt, um zu sagen, wir müssen uns jetzt doch bewusst werden, in diesem Augenblick des theatralen Moments, wenn man da zusammen im Zuschauerraum sitzt und dann ins persönliche Handeln kommen, sozusagen das Abwarten auf Politik ist nicht das Richtige, das bleibt in der Passivität und wir brauchen sozusagen in allen Hebeln, also politisch, wirtschaftlich, aber auch in unserem Denken, was Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen angeht, brauchen wir jetzt transformatorische Prozesse, um diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Ansonsten, das ist quasi die Dystopie, rennen wir tatsächlich wie blind geworden in eine Katastrophe, die dann nicht mehr zu stoppen ist.
Im Programmheft zu Ihrem Stück, da gibt es ja auch Tipps für 27 persönliche Entscheidungen, die dazu beitragen, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Und das sind dann so Vorschläge wie Plastik vermeiden, keinen SUV kaufen. Das kennen wir alles. Klingt irgendwie profan. Reicht das, wenn wir unser individuelles Verhalten ändern?
Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, es liegt auf verschiedenen Ebenen. Es reicht tatsächlich, also was heißt es reicht? Es gibt die Tatsache, dass 51% der weltweiten Emissionen durch den Verzehr sozusagen und die Haltung von Tieren und tierischen Produkten angelegt ist. Das liegt natürlich beim Konsumenten, das einfach zu lassen. Dass das passiert, ist gleichzeitig utopisch, dass alle jetzt Veganer werden. Ich glaube, es muss eigentlich viel weitergehen. Es muss dahin gehen, wo unser Denken transformiert wird, dass wir über, was für ein System ist es eigentlich, in dem wir leben und wollen wir in diesem System leben und ist dieses System, was auf Wachstum und ewigem Wachstum beruht, nicht einfach in seinem Grundfesten falsch, was es ist und aus diesem Bewusstsein heraus uns quasi jetzt Nahstrukturen in unserem Individualleben, aber auch im gesellschaftlichen Leben zu betrachten und daran zu arbeiten. Und wenn dann Bewusstseinswandel eintritt, dann sind möglicherweise die profanen Dinge wie den SUV dann eben doch nicht zu kaufen, dann ganz schnell gemacht. Aber das Dahinterliegende ist, glaube ich, das Entscheidende. Also das, der SUV ist quasi das Symptom, die Ursache ist, glaube ich, unser Denken, ein immer größeres Auto fahren zu wollen, verkürzt gesagt.
Das klingt ganz genau nach, da will jemand politisch was bewirken. Was erhoffen Sie sich denn im besten Fall davon, wie die Zuhörenden aus ihrer Aufführung dann rausgehen?
Über Theater so eine Sache. Also das, was Sie beschreiben, ist quasi das ist die Utopie. Ich würde mir auch hoffen, dass die Zuschauenden mit einem oder zwei neuen Gedanken rausgehen und möglicherweise einen Moment lang anders ihr Leben reflektieren. Dazu ist es auch die Gesamtform. Das hatten Sie vorhin gefragt. Wir haben quasi diese Mannheimerinnen und Mannheimer deswegen auf die Bühne gesetzt, um im Grunde einen Spiegel vorzuführen. Man sieht denen beim Leben zu in Ausschnitten. Da gibt es ganz viel Kamera, die dieses Lebenspunkt fokussiert, in der Hoffnung quasi in der Betrachtung des eigenen Lebens letzten Endes, aus der Zuschauerperspektive und Zuschauerinnenperspektive Erkenntnisse zu gewinnen über das eigene Nichthandeln, die eigene Apathie und da denkerisch dran zu gehen, aus dem Abend kommend, um möglicherweise doch mal darüber nachzudenken, ob Vegansein so wahnsinnig schwer erscheint, wie es bisher immer war.
Das ist das eine, aber nur das Nachdenken und in der Ernährung was ändern, reicht ja vielleicht nicht. Es gibt ja inzwischen viel mehr Bewegungen, die sagen, wir müssen viel radikaler darauf aufmerksam machen und radikaler einschreiten. Teilen Sie diese Ansicht?
Genau, das ist ein zweiter Fokus der Inszenierung neben dem transformatorischen Denken, was natürlich weiter ist, das habe ich ja eben geschildert, als es nur aufs Schnitzel zu verzichten. Das andere ist eine Frage, genau, wie kann eine Zivilgesellschaft letzten Endes so viel Druck ausüben, dass Transformation passiert? Kann es auf der Straße passieren? Wie kann es auf der Straße passieren? Reichen da Formen von friedlichen Demonstrationen oder braucht es andere Formen, die Extinction Rebellion zum Beispiel wählt und sagt, wir ketten und wir kleben uns an und wir gehen hier nicht weg, bis wir weggetragen werden? Und müsste das noch massiver werden? Das ist ja eine Diskussion, die kommt gerade auf. Die ist natürlich jetzt erstmal nicht, sagen wir mal, Mainstream-diskursfähig. Ich vertrete die auch nicht persönlich, dass man zu Gewalt aufrufen sollte. Ich finde es aber im Denken interessant, weil die strukturelle Gewalt, die wir als globaler Norden permanent ausüben, ist ja ein riesiger blinder Fleck, in dem wir uns bewegen. Und jetzt sozusagen das Moment zu haben, Gewalt einzusetzen, ist immer falsch. Gewalt gegen Sachen finde ich ein, sagen wir auch, relativ verlogenes Denken, weil wir Gewalt permanent zulassen und in dem, wie wir leben.
Gernot.
Und das stellt die Inszenierung als Frage.
Gernot Grünewald war das, Regisseur des Stücks 2027, Die Zeit, die bleibt. Versuch über die Klimakrise von ihm, von Gernot Grünewald samt Ensemble. Uraufführung heute Abend 19:30 am Schauspielhaus Mannheim. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.